Wunderschönen guten Tag, 212, der Amerika-Podcast aus New York, heute mit einer ganz interessanten Konstellation. Wir haben nämlich, glaube ich, noch nie so weit geschossen wie heute. Wir reden mit einer sehr interessanten Person in Seattle an der Westküste der USA. Also die Luftlinie sind 4.000 bis 5.000 Kilometer. Also, guten Tag an alle, die sich für unser heutiges Thema interessieren. Wir wollen reden über Kunst, über Museen, über die Kultur und das Kulturleben in den USA, weil das alles ein bisschen anders ist. Und wir haben das Glück, hier jemanden zu haben, der sich nicht nur in Amerika auskennt, sondern auch die deutsche Situation kennt, vergleichen kann und uns Dinge erklären kann. Also, Sebastian, du hast unsere heutige Gesprächspartnerin schon gekannt und eingeladen. Und deshalb darfst du jetzt mal kurz sagen, um wen es sich handelt.
Wir sprechen heute mit Katharina Manchanda. Die ist Kuratorin für zeitgenössische Kunst. Korrigier mich, wenn ich das falsch sage oder verkürzt sage.
Ja, moderne und zeitgenössische Kunst, aber das stimmt schon so.
Moderne und zeitgenössische Kunst am Seattle Art Museum, stammt aber aus dem schwäbischen Raum, und vielleicht kannst du uns ja selber erklären, wie du von Stuttgart nach Seattle gekommen bist mit den verschiedenen Zwischenstationen.
Das mache ich gern. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, rückblickend kommt einem das eigentlich alles so einfach vor. Ich meine, ich habe Kunstgeschichte in Stuttgart studiert, kam dann mit dem DAAD in die USA eigentlich für ein Jahr. Und naja, dann so ein Schritt nach dem anderen. Es gab dann sagenhafte andere Möglichkeiten. Ich konnte ein Praktikum an der Universität in Harvard machen. Ich war dann in kurzer Zeit in Philadelphia. Schließlich habe ich dann meinen Doktor in den USA gemacht, in New York. Hatte dann verschiedene Stellen, natürlich auch in New York. Ich war ein paar Jahre am Museum of Modern Art und durfte dort als kuratorische Assistentin arbeiten. Und ein paar Stationen später, und heute bin ich an der Westküste hier in Seattle. Und das Seattle Art Museum ist ein fachübergreifendes Museum. Es wurde ursprünglich als Museum für asiatische Kunst gegründet, eigentlich sehr ungewöhnlich. Und hat dann so peu à peu oder Jahrzehnt nach Jahrzehnt unterschiedliche Sammlungen hinzugefügt. Und inzwischen ist das Themengebiet der modernen und zeitgenössischen Kunst, wobei ich muss dann wirklich sagen, die Sammlungsstärken hier am Museum sind wirklich so die postmoderne, also die Nachkriegszeit bis zur Gegenwart sehr stark vertreten. Und das ist dann so mein Metier hier am Museum, und ist natürlich auch eine sehr interessante Stadt, in deren Kontext man dann sehr interessante Sachen machen kann.
Das war jetzt ein sehr schneller Schnelldurchlauf. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz nachhaken, was du bist, wie schon gesagt, Kuratorin für zeitgenössische und moderne Kunst. Aber was war von der Ausbildung her und auch von deiner vorherigen Erfahrung dein Spezialgebiet und dein spezielles Interessengebiet? Ich weiß, dass du am MoMA unter anderem an der großen Gerhard-Richter-Ausstellung mitgearbeitet hast.
Ja, also es ist ja schon sehr interessant, wenn man in Deutschland groß wird und dann in ein Land wie die USA reist. Ich meine, anfangs denkt man einfach, man ist so zu Besuch da. Und wenn das dann längerfristig wird, verändern sich zwar manche Sachen, und man fühlt sich im Land natürlich bis zu einem gewissen Punkt schon auch heimisch. Aber andererseits gibt es so Grundbegriffe beziehungsweise ein politisches Selbstverständnis, ein historisches Selbstverständnis, das natürlich durch die Erfahrung in Deutschland geprägt ist. Und ich würde sagen, das hat oder beeinflusst meine Tätigkeit gerade am Museum und in der zeitgenössischen Kunst bis heute ganz stark. Ich meine, es überträgt sich in andere Gebiete. Das heißt nicht unbedingt, dass man mit jeder Ausstellung natürlich dann deutsche Geschichte und das Trauma des Zweiten Weltkriegs bearbeitet. Aber es ist einfach eine völlig andere Vorstellung von Geschichte, von Nuance, die also auch für meine Arbeit jetzt sehr, sehr wichtig ist.
Darf ich kurz mal, weil der Name Gerhard Richter gerade gefallen ist, einen hochaktuellen Aspekt einarbeiten? Wir haben ja den seltenen Fall, dass sich ein Regisseur sehr intensiv mit einer Figur wie Gerhard Richter, also einem Künstler, einem inzwischen sehr erfolgreichen, prominenten Künstler beschäftigt. Und wir hatten nun diesen Fall im Kino und Gerhard Richter hat mit dem zusammengearbeitet am Anfang, mit dem Regisseur von Donnersmarck. Und dann gab es da irgendeine Meinungsverschiedenheit über die Arbeit. Ich selbst habe auch eine Meinung, eine sehr kritische Meinung zu dem Film. Aber ich denke, der Film als Beispiel dafür, wie man sich mit Kunst und Künstlern beschäftigen kann, wenn man sich ein bisschen auskennt, so wie du, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht als Einstieg für unser Gespräch heute. Also Frage, wie hast du den Film aufgenommen und was ist bei dir hängen geblieben?
Ich musste schon ein bisschen lachen, weil ich meine, es ist eigentlich in unserer Branche beinahe ein Klischee, dass es sehr, sehr schwierig ist, gute Filme über Künstler zu machen. Also egal, ob das jetzt Camille Claudel ist oder Van Gogh, es gibt einfach so einen Überhang von einem völlig verzerrten, romantischen Klischeevorstellungen von Künstlern, die entweder so allein im Studio arbeiten und dann, also kommt ja dann also leider in diesem Donnersmarck-Film dann, ich glaube, in der Akademie in Düsseldorf dann auch so zum Tragen. Ich muss ja natürlich dann schon lachen, also dann, was weiß ich, was dann alles in den Korridoren passiert, also ob das alles so tagtäglich so sich so abspielen würde. Oder das Verhältnis mit Uecker. Ich meine, da muss man schon ein bisschen schmunzeln. Ich meine, da ich Herrn Richter näher kenne, weil ich wirklich also mit dem Kurator am Museum of Modern Art, Robert Storr, und Herrn Richter sehr eng an der Retrospektive am Museum damals zusammengearbeitet habe, habe ich ein bisschen eher Einblick. Also mal abgesehen von den, ich sag mal, Allgemeinheiten, die dann so, oder die er sich eben so in seiner ja, filmischen Variante so erträumt. Mal abgesehen von den Klischees, die da so ab und zu auftauchen, ist es eben auch noch so, dass Herr Richter ein extremer Privatmensch ist und über seine Gefühle nie redet. Und die Art und Weise, wie dann also, ich weiß nicht, wie viele von euren Hörern also mit dem Film natürlich bekannt sind, aber es hängt natürlich dann alles an der Tante von Gerhard Richter, die dann während der NS-Zeit, ja, die wird umgebracht, weil sie, nicht weil sie jüdischer Abstammung ist, sondern weil sie einfach, sie hat einfach so, ja, irgendwelche Aussetzer, psychische Störungen oder, ja, ich glaube, so beschreibt man das vielleicht ganz gut. Aber ich meine, es ist eben alles sehr persönlich.
Also das noch das Stichwort, das, was wir in Deutschland so ein bisschen historisch als unter Euthanasie eingeordnet haben. Das war,
ja. Genau. Aber ich meine, Richter in den 60er Jahren, die Gemälde, die er in den 60er Jahren malt, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann von Donnersmarck sich dann so speziell auf die Tante konzentriert, das sind ja seine Fotogemälde, diese Vermalungen, diese verwischten Schwarz-Weiß-Bilder. Und eines der Gemälde, es wurde ja, die blieben ja alle anonym, diese ganzen Porträts. Jedenfalls sprach er auch sehr lange Zeit nicht darüber. Aber eins von den Porträts war dann von der Tante. Und ich, also die Distanzierung war für ihn immer sehr, sehr wichtig. Und innerhalb des Films fällt diese Distanzierung natürlich total weg und ist eben eine andere Interpretation.
Darf ich noch kurz nachlegen, weil also mein Urteil für dieses Films, der ist pointless, der geht nirgendwo hin, okay?
Ja. Yeah.
Und die wichtigste Frage, und die würde ich dir eben gerne stellen wollen, die wird da überhaupt nicht angepackt und auch nicht beantwortet ist, wie ist denn Herr Richter, so wie du ihn jetzt nennst, wie ist er denn überhaupt der Mann von Weltrang, von Weltruf und natürlich auch extrem teuer geworden, weil das ist ja das, was eben in dieser Welt der Kunst eine wichtige Rolle spielt irgendwann, nämlich das, weshalb ist er in Amerika berühmt, weil er auch eben hier anerkannt worden ist und einen Namen bekommen hat. Und da gibt es ja Dinge, die vielleicht jemand wie du als Kuratorin auch dazu sagen kannst und erklären kannst. Was ist an Gerhard Richter eben die Magie, die viele Leute anspricht?
Naja, das so pauschal kann man das natürlich schlecht beurteilen. Ich kann das allerhöchstens so von einem kunstgeschichtlichen Standpunkt beleuchten. Denn was ich an ihm und seiner Arbeit so sehr schätze, ist, dass er im Gegensatz zu vielen zeitgenössischen Künstlern, die einfach, sobald sie dann Erfolg im Markt haben, egal alles, was produziert wird, wird dann eben ganz schnell zu Galerien geschickt und verkauft. Und er ist enorm selbstkritisch. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so sorgfältig nachdenkt über jede einzelne Arbeit und häufig auch Sachen zurückbehält. Also ich kann mich an eine nette Anekdote erinnern im Vorfeld der Ausstellung im MoMA in New York. Und wir sprachen also zum Schluss natürlich auch sehr oft am Telefon. Und er rief mich eines Tages an und sagte, also das ist kurz bevor die ganzen Sachen dann verschickt werden. Und er sagt dann zu mir, ja, dieses eine Gemälde, das war jetzt also schon seit einem Jahr eigentlich stand fest, dass es also zur Ausstellung kommen sollte, und er hat daran noch gearbeitet. Und er sagte, die Arbeit ist nicht gut genug, die schicke ich nicht. Und ich durfte das dann dem Kurator weitergeben. Aber das ist ja dann auch wirklich, das hat dann Integrity. Also der Künstler sagt einfach, nee, das ist mir nicht gut genug, das behalte ich zurück. Ich weiß nicht, ob das die Frage so beantwortet, aber er hat eben lange Zeit, also wenn ich nochmal der kunstgeschichtlich nachhaken kann. Am Anfang in den 60er Jahren ging es ja um den Unterschied zwischen Malerei und die Malerei in den 60er Jahren, die lief so ein bisschen in der Einbahnstraße, gerade die Abstraktion. Und mit dem Gebrauch der Fotografien hat er so zwei Matrizen übereinander verlegt. Und die Fotos, da wird natürlich so die Frage gestellt, was kann denn diese Art von Gemälde, das einerseits fotografisch aussieht, aber man kann die Details trotzdem nicht erkennen. Er zwang uns dann alle dazu, sehr viel kritischer über die Fotografie selber nachzudenken und die Transparenz des Mediums, das wir so normalerweise im tagtäglichen Leben hinnehmen, heute natürlich noch viel mehr so, in Zeiten des digitalen Alters hier und der sozialen Medien. Es ist erstaunlich, ich finde manchmal, die zeitgenössische Kunst wird beinahe wieder rückläufig, weil die Leute fangen wieder an, Videos und Fotos jeder Art als Realität zu akzeptieren, wenn man sie wirklich kritisch hinterfragen muss. Und das sind eben die Themen, die Richter ganz stark in den Vordergrund gestellt hat.
Dieser Film, der präsentiert ja sozusagen so ein Bild des expressiven Künstlers und stellt Kunst, wie du schon sagst, so naiv und romantisch als irgendwie Ausdruck von irgendeiner Innerlichkeit dar. Und so funktioniert zeitgenössische Kunst aber überhaupt nicht. Kannst du das vielleicht nochmal pointierter formulieren, wie jemand wie Richter stattdessen funktioniert, wenn er eben nicht so in der Kunst sein Trauma verarbeitet oder irgend sowas Dämliches, um es mal so zu sagen?
Ja, also ich meine, in allererster Hinsicht ist er Maler und er denkt eben auch ständig darüber nach, was die Malerei bewirken kann und was er als Maler im Studio bewirken kann. Und ich meine, wie gesagt, ich kann hier nicht, das ist das andere Problem, ich kann hier nicht für den Künstler sprechen, weil heute arbeitet er sicherlich an völlig anderen Ideen und Themen als die, mit denen er sich vor 10 Jahren beschäftigt hat. Aber ich kann vielleicht noch eine Sache so kurz skizzieren, die mir also sehr stark im Gedächtnis blieb. Und zwar ging Robert Stuhr, also der Kurator damals, und ich besuchten Herrn Richter in Köln in seinem Studio und saßen also in seinem Büro, das gleichzeitig dann auch so eine Staffelei hatte für kleinere Arbeiten. Und so direkt, so wir haben ja alle unser Büro und die einen haben vielleicht Familienfotos neben sich stehen und die anderen, was weiß ich, Postkarten aus dem Urlaub. Und bei Herrn Richter war also ein Foto direkt, also bei ihm am Tisch, über das er so jeden Tag nachdenkt. Und das ist eins der Dokumentarfotos von einem der Konzentrationslager. Ich kann mich leider nicht erinnern, welches Konzentrationslager es war. Aber es ist eins der Fotos, die eben so die Toten, die einfach nur am Boden lagen, diese Inhumanität, die da so schockierend auf diesem Dokumentarfoto dargestellt wurde. Und mich hat beeindruckt, er denkt nach wie vor über das Thema nach. Aber er sagte damals, das ist ein Thema, das er so versucht hat zu packen. Er denkt ständig drüber nach, aber das kommt mit riesengroßen Schwierigkeiten und Risiken. Und also er meinte damals, er hat noch nicht die adäquate Form gefunden und vielleicht auch nie oder vielleicht ist das inzwischen auch ein anderer Themenkomplex. Aber was für mich so beeindruckend war, war, dass diese Geschichte für ihn so lebendig blieb und er ständig drüber nachdenkt. Was vielleicht nicht so klar ist, man muss so ein bisschen auf die Titel achten. Also bei ihm ist es sehr wichtig, also wenn er dann ein völlig abstraktes Gemälde Vermalung nennt, ist natürlich ein Begriff, den er so einführt. Also das kann ich auch immer nie gut im Englischen übersetzen. Also da ist ja dann so das Idee, und vor allen Dingen, wenn man natürlich mit Malerei vertraut ist, ich meine, das ist ja ein nasses Medium und man fängt dann also an, zu malen und kann das ja dann auch ständig wieder revidieren. Ich meine, das ist eine ganz konventionelle Art und Weise, natürlich darin zu arbeiten. Aber er malt ein Gemälde und dann mit seinen, er hat ja da so unterschiedliche, ja, was weiß ich, so Wischer und manchmal natürlich auch mit Pinseln, mit breiten Pinseln, wischt er dann das Gemälde wieder aus. Und ich meine, die Implikationen sind natürlich, wir sehen dann hinterher vielleicht eine Abstraktion, aber darunter können 1, 2, 3 oder mehr Bilder liegen. Und ich meine, das ist hat eine psychologische Dimension. Und da ist also sehr viel mehr, was in dem Prozess selber liegt, was die Bedeutung des Gemäldes dann später eben auch bedeutet.
Jetzt überlege ich, wie wir die Kurve wieder ein bisschen
wieder kriegen, genau. Es war sehr viel über Gerhard Richter.
Ich habe gerade euer gegenwärtiges Programm in Seattle mir angeschaut und da ist ja eine Ausstellung über German Art dabei. Also vielleicht kannst du uns sagen, hast du da was damit zu tun gehabt? Und darüber uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was das Seattle Museum so auszeichnet und das Programm, wie man das charakterisieren kann oder das Profil des Museums, wie man das charakterisieren kann.
Ja, das ist ja ein bisschen kompliziert, weil wie gesagt, wir haben ja so viele unterschiedliche Abteilungen. Die asiatische Kunst hat so ihr sogar ihr eigenes Gebäude. Also wir haben ja alles von den alten Meistern, das ist auch wird von unserer Chefkuratorin betreut, bis zur Moderne und zeitgenössischen Kunst ist ja alles dabei. Aber was so das Programm innerhalb der zeitgenössischen Kunst angeht, was das Museum so vielleicht ein bisschen auszeichnet, ist, dass die Kuratoren, obwohl ich die Kuratorin für moderne und zeitgenössische Kunst bin, bin ich natürlich mit der europäischen und amerikanischen moderne und der zeitgenössischen Kunst sehr gut vertraut. Und das ist dann eben auch so mein Metier. Aber ich habe eben auch Kollegen in der asiatischen Kunst, Kollegen in der Kunst aus Afrika, die alle mit zeitgenössischen Künstlern zusammenarbeiten. Und ich würde sagen, wenn so eine Sache gibt, die das Museum auszeichnet, ist, dass die zeitgenössische Kunst eigentlich in allen Abteilungen ständig lebendig wird. Das wird natürlich inzwischen von vielen verschiedenen Museen gemacht. Aber ich würde sagen, gerade hier in Seattle ist es schon länger so und wird eigentlich auf sehr interessante Art und Weise verwirklicht.
Nun ist man ja in einem Museum mit verschiedenen grundsätzlichen Aufgaben betraut. Ein Kurator, eine Kuratorin wird der Öffentlichkeit meistens erst bewusst, wenn es im Katalog, denn der Name im Katalog auftaucht oder in der Bewerbung einer Veranstaltung, dass klar wird, wer war denn da wohl beteiligt, um diese Ausstellung auf die Beine zu stellen. Aber es gibt eine ganz andere wichtige Aufgabe, gerade für Museen, die eben mehr sind als Kunsthallen, die versuchen, einen edukativen Ansatz zu pflegen, wie das in Amerika ja nun in einigen Städten seit etwa 150 Jahren der Fall ist. Das heißt, die Aufgabe, die auch wahrscheinlich in das Fach Kuratorin fällt, ist Akquisition. Und wenn ja, wie sollten wir angesichts zum Beispiel der Tatsache, dass Kunst aus Deutschland inzwischen in Amerika sehr akzeptiert ist und sehr gefeiert wird in unterschiedlichen Ausprägungen, wie sollten wir die Aufgabe des Kuratoren in diesem Bereich am besten verstehen, in einem typischen amerikanischen Museum?
Ja, vielleicht ein paar Sachen. Ich muss hier schmunzeln. Heutzutage ist ja der Begriff Kurator oder Kuratorin so von der Allgemeinheit und dem Jargon angenommen worden, dass es schon beinahe lachhaft ist. Ich war im Herbst in London, und ich glaube an der Paddington Station gab es dann also ein Café, das hieß dann The Curator. Und in Los Angeles, habe ich mir sagen lassen, gibt es jetzt inzwischen eine Couture Line, die heißt The Curator oder Curated. Ich denke mal, die meisten Leute, wenn sie so von dem Beruf hören, Kurator, meinen vielleicht, naja, Kuratoren, die suchen irgendwas aus. Die sind dann so vielleicht ein bisschen die Experten und die stellen irgendwas so zusammen und es wird dann schön im Museum ausgestellt. Ja, kuratiert. Aber, und mir fällt das vielleicht hier in USA mehr auf. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so der Fall ist. Aber hier wird inzwischen alles kuratiert. Neulich hörte ich von irgendwas, das war hand curated. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das geht so in eine Richtung. Und deine Frage geht so in ein bisschen eine andere Richtung, und ich bin wirklich sehr froh drum, denn das Repertoire von dem, was Kuratoren hier in USA, aber natürlich auch in Deutschland und anderswo machen, hat sehr viel mit der Sammlung zu tun. Und natürlich die ursprüngliche Bedeutung des Kuratus ist ein, der sich um die Sammlung kümmert, also ein Caretaker sozusagen. Die Bedeutung wird heute eigentlich beinahe vergessen. Aber das Aufgabengebiet heißt dann natürlich sowohl für Ausstellungen als auch für mögliche Einkäufe am Museum muss man natürlich ständig informiert sein. Das heißt natürlich sowohl die einschlägigen Sachen zu lesen online oder im Druck, sich sehr, sehr viele Ausstellungen anzuschauen, auch ab und zu natürlich zu reisen und sich wichtige Ausstellungen anzuschauen, wie vielleicht die Documenta oder die Biennale in Venedig oder manche andere. Und dann ist natürlich einen strategischen Plan, und der wird für jedes Museum anders aussehen. Der basiert natürlich zum Teil auch darauf, was schon in der Sammlung ist und welche Arbeiten als Neueinkäufe dann sehr wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung der Sammlung sind. Das kann ich mal so grob sagen. Aber der große Unterschied zwischen den USA und Deutschland, nehme ich jedenfalls mal so an, ist der, dass die Museen in den USA hauptsächlich privat getragen werden. Also wir bekommen so gut wie keine öffentlichen Gelder, also ganz, ganz wenig. Und das heißt, dass die Museen hier natürlich ständig, wir haben einen großen Vorstand, und der Vorstand in den USA ist natürlich dafür zuständig, die finanzielle Sicherheit des jeweiligen Museums zu unterstützen, auch aus eigener Tasche natürlich. Als Kurator arbeitet man in den USA natürlich auch sehr eng mit Privatsammlern zusammen. Zum einen, also gerade hier in Seattle gibt es fantastische Sammler, die alle sehr unterschiedliche Sammlungen für sich selber erstellen. Und durch die Steuerbegünstigung in den USA haben die Museen natürlich große Vorteile, denn es gibt eben Steuervergünstigungen, wenn ein Sammler, sag ich mal, ein Gemälde dem Museum schenkt und das dann bis zu einem gewissen Grad dann wieder abschreiben kann. Ich glaube, Deutschland hat da sehr viel größere Probleme, denn es gibt solche Regelungen in Deutschland nicht. Das heißt, viele Sammler in Deutschland, die dann also die entsprechenden Gelder haben, ich denke da gerade vielleicht das Museum Burda und andere in der Art, die denken sich eben auch, naja, sie richten sich lieber ihr eigenes Museum ein, anstatt verschiedene Arbeiten von Künstlern vielleicht einem nächstgrößeren Museum zu schenken. Und das ist ein großer Nachteil für die Museen selber. Und ich glaube, viele Sammler verstehen auch nicht, dass wenn sie ihre eigene Sammlung nur in ihrem Privatmuseum zeigen, wird das so ein bisschen wie eine Time Capsule. Das ist so eine kleine Zeitmaschine, die wächst aber dann nicht über sich hinaus, es sei denn, sie stellen eben einen Kurator ein und stellen Gelder zur Verfügung, sodass sie mit ihrer eigenen Sammlung eben auch sehr kreativ kuratieren können. Während eben der Vorteil, wenn Sammler wirklich großzügig sein können und eine ganze Sammlung oder Teile der Sammlung oder auch nur einzelne Arbeiten an Museum überlassen können, ist der, dass die Arbeiten dann Teil von einer viel größeren Unterhaltung werden können. Denn das vor allen Dingen in der zeitgenössischen Kunst, was natürlich so spannend ist, ist die geschichtlichen oder historischen Bezüge mit zeitgenössischen Fragen in Verbindung zu bringen. Und dadurch kann man ständig neue Fragestellungen an die Öffentlichkeit bringen. So bleibt die Kunst eben auch relevant. Da liegt für mich eben auch die Spannung.
Ich würde ganz gern nochmal ein Stückchen zurückgehen in das Programm und das Profil von dem Museum. Du hast ja gerade von zeitgenössischen Diskursen gesprochen, in denen ein Museum einen Kontext, einen historischen Kontext auch bieten kann. Mir ist beim Anschauen von eurem Programm aufgefallen, dass es extrem vielfältig ist, dass die klassische moderne Kunst eigentlich eine relativ geringe Rolle spielt, dass ihr aber ihr habt viele Frauen, ihr habt jetzt eine südafrikanische Künstlerin. Welche Diskurse sind da im Augenblick wichtig an eurem Museum und was hofft ihr dazu beizutragen?
Seattle als allein geografisch gesehen hängt das kuratorische Projekt natürlich nicht nur an der Sammlung, sondern auch an dem Standort des Museums. Also wenn meine Kollegen in Berlin oder New York arbeiten, arbeiten die natürlich auch für das lokale Publikum dort. Ich meine, ich würde in New York anders kuratieren als hier. Und das Gleiche gilt natürlich für meine Kollegen in unterschiedlichen Abteilungen. Wir sind hier also direkt am Pazifischen Ozean. Wir sind ganz nah an der Grenze zu Kanada. Aber die Stadt als solches ist eben auch sehr global vernetzt. Und die Diskussionen, die natürlich ganz allgemein momentan enorm wichtig sind in den USA insgesamt, in Deutschland inzwischen natürlich auch, die kommen alle auch von den Studienzweigen der das fing mit den Studien der Kolonialzeit an. Und inzwischen sind natürlich Fragen, also hier wird in den USA, wird das mit Racial Equity beschrieben, stehen ganz, ganz stark im Vordergrund. Nicht nur in den, Lehreinrichtungen, sondern genauso an Museen stehen die ganz stark im Vordergrund. Und einerseits hat es natürlich dann Einfluss auf das Programm insgesamt. Also wie gesagt, momentan Zanele Moholy ist Künstler aus Südafrika mit sagenhaften Fotografien. Es ist hier sehr, sehr kompliziert, denn Zanele Moholy, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen richtig beschreibt, geht nicht mit er oder sie, sondern wird mit, also sie plural beschrieben. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie man das also im Deutschen formuliert? Also Zanele Moholy versteht sich als they, als non-binary, genau. Also das sind natürlich so die großen Begriffe heutzutage, ist Aktivistin und lädt also zu Diskussionen ein. Wir haben einen Skulpturenpark und Pavillon und im Pavillon zeigen wir jedes Jahr einen anderen Künstler beziehungsweise Künstlerin. Was meine eigene Arbeit hier am Museum betrifft, und ich sagte so eingangs, dass so mein deutscher Kontext, mein Blickwinkel auch bis heute so mit beeinflusst, spielt natürlich in viele andere Diskussionen mit rein. Also vor 2 Jahren organisierte ich hier eine Ausstellung, die hieß Figuring History. Die hat sich dann also auf 3 Künstler bezogen, also 3 Afroamerikaner unterschiedlicher Generationen. Und es ging darum, wie diese 3 Künstler, die also jeweils mit Malerei arbeiten, jeder einzelne von diesen Künstlern gehört zu einer gewissen Generation, stellt unterschiedliche Fragen, nicht nur so eine Befragung der Geschichte, der amerikanischen Geschichte in dem Fall und der Frage nach der Geschichte der Schwarzen in den USA, sondern auch, es sind unterschiedliche Moden oder Modi und Fragestellungen möglich. Also einer ist natürlich vielleicht eher sehr viel ironischer. Die mittlere Generation hat sehr viel mehr Gravitas und dann eine junge Generation, die völlig anders an solche Fragestellungen rantreten.
Ich würde gern dich einladen, ein bisschen Name-Dropping zu machen. Beispiel aus der Welt der amerikanischen klassischen Musik. Es gibt den Begriff der Big Five. Das sind die 5 großen Symphonieorchester, die hier viel Beachtung haben. Muss ich nicht aufzählen, müssen Leute eventuell googeln. Ich gehe davon aus, dass es im Museumsbereich auch so eine Art von Wettbewerb gibt zwischen den sehr großen und sehr erfolgreichen etablierten Museen innerhalb von Amerika, da meine ich mit Name-Dropping, vielleicht kannst du die mal nennen, die da für dich in Frage kommen und wie dieser Wettbewerb so ein bisschen ausgeht. Und gleichzeitig würde ich doch gerne einladen, vielleicht bei der Frage private Sammlungen. Gibt es da auch so etwas wie die bedeutendsten großen Sammlungen zeitgenössischer Kunst in den USA, wo du auch dauernd hinschaust und sagst, da entsteht was, da kommt was zustande, da muss ich mich...
Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, und zwar, ich meine, so die größten und bedeutendsten Museen mit Sammlungen zeitgenössischer Kunst in den USA sind natürlich einerseits sehr große Konzentration in New York, das Museum of Modern Art, das Whitney Museum of American Art, verschiedene andere dort in der Stadt. LACMA, also das Los Angeles County Museum, ist eine sehr wichtige Institution in Chicago, das MCA Chicago. Aber Und diese Museen zeichnen sich eben gerade dadurch aus, dass sie sehr, sehr wichtige Sammlungen haben, die natürlich über Jahrzehnte gewachsen sind. Manche wie das MoMA jetzt schon beinahe über 100 Jahre. Und gleichzeitig sind sie natürlich sehr gut finanziell, also unterstützt die Ausstellungsprogramme, ist eben alles so vom Feinsten, ist ja klar, von Museen in der Größe. Aber interessanterweise ist es so, dass viele der spannendsten Sachen für mich, die in der Kunst passieren, häufig an kleineren Museen stattfinden, jedenfalls hier in den USA. Und zwar hängt es damit zusammen, dass häufig, also sind es die, ja, also sagen wir mal, das Walker Art Center oder das ICA in Philadelphia sind häufig die Universitätsmuseen, die in der Lage sind, größere Risiken eingehen zu können, weil die großen Museen sind eben sehr, sehr stark von ihren Einnahmen, von den Besucherzahlen abhängig. Das heißt...
Also die fahren so wie Öltanker, die fahren in eine Richtung.
Nicht unbedingt, aber ich meine, das ist eben immer so die Frage, okay, vielleicht ist dann die Andy Warhol-Ausstellung, die Whitney jetzt im letzten Jahr, da kam bestimmt jede Menge Leute. Ich meine, das ist so garantierter Publikumserfolg. Währenddem die Sachen gerade in der zeitgenössischen Kunst, also Künstler und Namen, die noch nicht bekannt sind, Künstler, die enorm wichtige Ideen haben, die zum Teil keinerlei Galerierepräsentation haben, Sachen, die man unheimlich gern zeigen möchte. Das ist aber schwer, also mittleres oder größeres Museum davon überzeugen, einem Künstler, der nicht getestet ist, von dem man, also was heißt getestet, ein Künstler oder eine Künstlerin, die noch keinen Namen haben, von dem die Leute keine visuelle Vorstellung haben, oder was noch viel komplizierter ist, wenn Künstler mit Materialien arbeiten oder mit Darstellungsweisen, die eben nicht so gut aufs Internet und auf die sozialen Medien übertragbar sind. Also keine Yayoi Kusama oder groß, bunt, eindrucksvoll. Das sind so die großen Herausforderungen. Und ich finde, da haben dann wiederum großteils also die Museen oder die Kunsthallen in Deutschland einen riesengroßen Vorteil. Und ich meine, das ist dann eben auch das Hauptargument, warum es natürlich so enorm wichtig ist, dass öffentliche Gelder Museen und kulturelle Einrichtungen tragen, damit die Kuratoren die Unabhängigkeit haben und wirklich die wichtigen Ideen in den Vordergrund stellen können und nicht nur also dann ein Ausstellungsprogramm entwickeln zu müssen, an dem eben ja so die großen Blockbuster und
gehört ihr denn zu den Museen, die sich da eine größere Experimentierfreudigkeit auch leisten können? Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie ich sage jetzt mal bunt euer Programm ist und vielfältig ist, während das MoMA halt immer so zwischen diesem internen Druck, den Kanon zu öffnen und dann aber trotzdem immer wieder den Blockbuster zu bieten, da immer balancieren muss. Ist das für ein Museum wie euch irgendwie einfacher oder müsst ihr auch immer wieder diese Publikumserwartungen bedienen, die Greatest Hits zu zeigen?
Aber wir müssen natürlich auch über solche Sachen nachdenken. Aber die Art und Weise, wie man das natürlich auch besser balancieren kann, ist, ich meine, es gibt so die ganz großen Ausstellungen, die vielleicht dann wirklich auch Zulauf haben möchten. Aber was uns allen hier am Museum sehr viel Spaß macht, ist einerseits natürlich mit der Sammlung zu kuratieren. Das heißt, die Sammlung so als Ausgangspunkt für spannende, sagen wir mal, mittelgroße oder kleinere Installationen zu verwenden, wo man ja dann auch noch Leihgaben, also egal ob lokal oder von weiters her, hinzufügen kann. Das ist dann eben auch eine Möglichkeit, um dann im Schatten der ganz großen Ausstellung wichtige Themengebiete zu erschließen und auf die Art und Weise, gerade also für das Publikum, das hier in der Stadt wohnt und lebt, ganz neue Themen zu erschließen und einen neuen Dialog herzustellen.
Ich will ein kleines bisschen das Thema wechseln. Es gab jetzt gerade in New York, nachdem Hans Hollein als Direktor vom Metropolitan Museum benannt worden ist, die Diskussion, dass da schon wieder ein europäischer weißer Mann an den Kopf eines wichtigen Museums berufen worden ist. Du bist jetzt als Frau in der verantwortlichen Position an einem wichtigen amerikanischen Museum. War es für dich besonders schwer, da hinzukommen? Ist es als Frau in dem Kunstbetrieb tatsächlich noch spürbar schwieriger?
Ich kann das von meiner Warte her nicht so sagen. Ich muss aber wirklich sagen, das Seattle Art Museum ist wirklich die große Ausnahme. Also jetzt am kommenden Montag fängt die dritte Direktorin tritt hier ihre Stelle an. Also wir hatten Mimi Gates, wir hatten Kim Rorschach, die letzten 7 Jahre als Direktorin das Museum geleitet hat. Und jetzt kommt Amada Cruz, wie gesagt, als neue Direktorin ins Haus. Und momentan ist es auch so, dass der gesamte Kuratorenstab sind alles Frauen. Aber wir sind da wirklich eine große Ausnahme. Ich weiß das. Allerdings muss man eben auch dazu sagen, dass gerade in den USA, ich glaube, es sind über 90% der Studenten und Studentinnen sind heutzutage, gerade in Kunstgeschichte, sind Frauen. Und das schlägt sich ganz klar dann natürlich auch auf die Stellen nieder. Also es gibt sehr viele Frauen in Führungspositionen. Ich glaube, für uns ist die größte Priorität momentan wirklich die Frage der Racial Equity. Das kommt natürlich von ganz oben, das kommt vom Direktor, das kommt vom Vorstand. Und so wird eigentlich auf allen Ebenen, wird momentan also ganz stark gearbeitet, dass sich wirklich der Berufsstand sich verändert. Das fängt beim Vorstand an, also und natürlich der Vorstand stellt den Direktor oder die Direktorin ein. Das geht dann um jede neue Stellenausschreibung. Es geht weiter bis zum Programm und zu den Ausstellungen natürlich. Das muss sich wirklich ganz breitflächig niederschlagen.
Wenn man sich mit den USA insgesamt und dem Kulturbetrieb beschäftigt und das schon seit ein paar Jahrzehnten, dann wird man zum Beispiel im Bereich bildende Kunst und Museen feststellen können, dass sich die Entwicklungen eigentlich immer dort am stärksten abzeichnen, wo auch die größte Wirtschaftskraft oder die größte kreative Kraft, die auch Geld einspielt, immer irgendwie darstellen lässt. Also die Rolle von New York als wichtiger Dreh- und Angelpunkt der amerikanischen Wirtschaft ist ja historisch untermauert und irgendwie auch logisch, dass da ganz viel passiert ist und auch immer noch passiert. Aber man kann zum Beispiel erkennen, dass in den letzten Jahrzehnten in Boston das Geld aus der Finanzindustrie, das dort verdient wurde, auch sehr stark in die Museen investiert wurde, zum Beispiel in Baumaßnahmen und dann natürlich auch in die Erweiterung von Sammlungen. In Los Angeles ist das eine Geschichte, die ist vor etwa 40 Jahren ganz stark angefangen. Da hat dann auch jemand wie der Ölmilliardär Getty eine Rolle gespielt, aber nicht nur, da haben auch andere eine Rolle gespielt. Und wenn ich rüberblende jetzt zu Seattle, dann fällt mir auf, dass natürlich Seattle zwar auch als Wirtschaftsstandort und als Hafenstadt schon 100 Jahre lang aktiv war, aber dass durch die Entwicklung rund um solche Firmen, wie wir jetzt nennen können, Microsoft und Amazon, Seattle auch eine unglaublich dynamische Wirtschaftskraft entwickelt hat und dass vermutlich auch aus diesem Milieu sehr viel Interesse an der Unterstützung und an der Kunst selbst existiert. Wie spielt sich das ab in Seattle, dass also solche Schwergewichte, wirtschaftliche Schwergewichte wie Amazon und Microsoft gleich nebenan sind und eventuell auch Lust haben, in die Kunst reinzugehen und sich damit zu beschäftigen? Gibt es da Spannungen? Gibt es da Dynamiken? Was ist da los?
ja, ich würde ja gerne mal sagen, dein Wort in Gottes Ohr hier. Wir haben zum Teil sehr enge Beziehungen und wichtige Sammler, die gerade also im Zusammenhang mit Microsoft in Führungspositionen, früh schon in Führungspositionen gaben. Amazon fängt vielleicht gerade so an, aber so insgesamt, ich meine, die Stadt selber für diejenigen, die noch nicht hier waren, geht momentan durch eine unglaubliche Transformation. Die Stadt wächst enorm, allein in der kurzen Zeit. Also das sind jetzt also 9 Jahre oder 8 Jahre, in denen ich jetzt hier in Seattle bin. Es ist beinahe so, jeden Monat gibt es einen neuen Wolkenkratzer, der hier hochschießt. Das ist wirklich so wie Pilze am Boden. Denn also gerade Amazon stellt ja enorm viele neue Leute an. Und ich meine, nachdem die Sache mit dem neuen Hauptsitz in New York dann wohl nicht so geklappt hat, gibt es jetzt hier in Seattle, aber auf der anderen Seite vom See, also in Bellevue, dann einen neuen Hauptsitz. Aber was interessant ist, das Interesse an der Kunst und gerade an der zeitgenössischen Kunst, obwohl die zeitgenössische Kunst natürlich ganz nah an den sozialen, politischen Belangen der Menschen ist, trotz all dem gibt es nach wie vor relativ wenig Interesse, so von der Allgemeinheit an dem, was die Kunst leistet.
Und das macht die Arbeit schwerer.
Also zu denken, dass es ganz automatisch ist, dass, oh, jetzt haben wir ja diese ganzen von, was weiß ich, Starbucks bis Amazon und Microsoft, diese ganzen Riesenfirmen, da muss ja irre Geld sein. Das ist nicht so, dass das automatisch dann alles am Museum ankommt und dass es auf einmal unglaublich viele neue Mäzene gibt. Das entwickelt sich eventuell mit der Zeit. Das ist natürlich was, worüber unser Board und das Development Department ständig nachdenkt. Aber das geht nicht von heute auf morgen.
Also fehlen da vielleicht sogar die ambitionierten Sammler, die man dann wirklich auch als Gesprächspartner aus eurer Sicht dann hat und die also ja, narzisstisch eitel daran arbeiten, hochwertige, wichtige Kunst zu fördern und zu kaufen. Fehlt das da im Moment in Seattle, kann man das sagen, oder ist das zu weit gegriffen?
Ich glaube, das ist noch ein bisschen anders. Also einmal ist ja auch die Geschichte von Seattle eher so, die Fragen, mit denen sich die Menschen hier in der Stadt beschäftigen, und das schon seit den 70er Jahren, haben sehr viel mehr mit Umweltschutz zu tun, mit sozialen Fragen. Also zum Beispiel die Gates Foundation, die Malaria-Recherche im großen Stil betreibt und so viele andere Sachen. Also das sind so die Leute, und vor allen Dingen von einer jüngeren Generation, möchten vielleicht ihr Geld eher in solche im sozialen Bereich einsetzen, im Umweltschutz einsetzen, und die Kunst kommt vielen Leuten vielleicht als zu privilegiert vor. Leider ist das auch so, also für mich dann natürlich ein bisschen traurig, denn die Kunst kann manchmal sehr, sehr komplizierte Fragestellungen an den Tag legen und kann dann so ein Sprungbrett für jede Menge wichtige Unterhaltung bringen. Aber das ist so eine Sache, die mir so auffällt.
Wie versucht ihr da dagegen zu steuern und den Leuten eben zum Beispiel das zu erklären, was du gerade gesagt hast? Also wie die Kunst da eben auch als Mittlerin wirken kann?
Ja, also zum einen läuft es natürlich gerade über das ganze Programm, also das ist Ausstellungsprogramm, das sind die ganzen pädagogischen Sachen. Das läuft natürlich auch sehr viel dann eher über soziale Sachen, also bestimmte, ja, also es gibt ja so ein Remix, das ist so dreimal im Jahr, also eine Riesenparty hier im Museum, die natürlich auch ganz stark auf jüngere Leute ausgelegt ist. Aber denn die Programme alleine, ich meine, die Leute müssen immer noch ins Museum kommen und sich die Sachen anschauen, beziehungsweise müssen Teil von einem bestimmten Programm sein. Ich meine, es ist schwierig, ich kann die Leute nicht in Amazon an ihrem Arbeitsstandort besuchen. Ich würde das zwar ganz gerne mal machen, Aber ich meine, es muss ein gewisses Interesse bestehen. Also das Museum alleine denkt natürlich ständig über kreative Möglichkeiten nach, über Gespräche, kleine, größere Angebote, wie man das überbrücken kann. Aber das ist so eine der größten Herausforderungen.
Das heißt aber auch in der Förderung und unter den Trustees und unter den Gönnern, da ist die Technologiebranche gar nicht so stark vertreten, wie man das vielleicht meinen könnte in Seattle?
Also ich würde mal sagen, da gibt es nach oben immer noch sehr viel Platz. Also es gibt natürlich einige Vertreter, aber es gibt auch Leute, die aus völlig anderen Industriezweigen oder Real Estate und verschiedene andere, die also ganz stark im Vorstand vertreten sind.
In den USA ist gerade im Bereich zeitgenössische Kunst und Museen immer mal wieder so Konfliktmomente gegeben. Also ich nenne jetzt mal Los Angeles mit dem MoCA, wo auf der Führungsebene immer wieder irgendwie Qualm entstanden ist. Man versteht gar nicht so richtig, warum. Dann haben wir also mit Klaus Biesenbach einen deutschen Direktor bekommen, der geholt wurde, weil es eben mal wieder nicht gut gelaufen ist. Wir haben auch in Miami so eine merkwürdige Situation mit dem dortigen Contemporary Art Museum. Nicht so notwendig, das jetzt alles genau zu erklären, aber es wirkt immer so, als ob da irgendwelche Kräfte, irgendwelche Spannungen entstehen. Mal sind Künstler nicht so richtig zufrieden, die also wie in Los Angeles auch mit eingebaut waren oder sind, wenn es um die Administration geht. Mal ist es offensichtlich, sind einzelne Geldgeber irgendwie nicht zufrieden mit dem, was da los ist. Mal geht es auch gegen die Leute, die da als Kuratoren Verantwortung haben und sagen, wir wollen ja was Vernünftiges auf die Beine stellen, bitte gebt uns hier freie Hand oder lasst uns arbeiten. Ist das eine amerikanische Geschichte, dass das also immer wieder so hochkocht und dann auch irgendwie weitergeht? Oder ist das eine international gängige Spannung, die überall auf der Welt, wo es um zeitgenössische Kunst geht, irgendwie eine Rolle spielen kann?
Also ich denke, mal abstrakt betrachtet, kann das natürlich überall passieren. Wenn ich mir allein die Debatten über das Berliner Schloss so betrachte, da ist ja auch wirklich viel zu diskutieren. Aber ich muss wirklich sagen, immer das große Problem ist, man kann einfach nicht sagen Amerika. Das ist ein riesengroßes Land und jede Stadt hat so ihr eigenes Mikroklima. Und gerade, also Los Angeles ist natürlich ganz stark von Hollywood beeinflusst. Sehr viel Geld kommt da natürlich kommt aus der Hollywood-Ebene, sicherlich auch sehr viel Real Estate und andere. Ich bin jetzt mit der genauen Struktur von einzelnen Museen nicht so gut bekannt. Aber hat so eine ganz spezielle Eigendynamik. Und in New York spielt natürlich Wall Street finanziell ganz klar eine große Rolle und Hedge Fund Managers, also der Finanzbetrieb. Das sind also jeweils ganz, ganz unterschiedliche Gruppen. Und ich meine, die haben natürlich dann auch so ihre eigenen Sozialstrukturen. Und das schlägt sich dann sicherlich auch auf die Dynamik der unterschiedlichen Vorstände.
Ja, aber die Öffentlichkeit versteht eigentlich so nie so richtig, um was es wirklich geht. Die hört nur dann durch Journalisten, ja, da ist irgendwie was schief, da läuft was nicht, die Leute liegen sich in den Haaren. Ist das so ein Bereich, zeitgenössische Kunst, Museen, also diese Kunst aufzuwerten, sie gut zu kuratieren und gut zu sammeln, ist das so eine Spannungszone, in der das einfach mit eingebaut ist?
Ja, ich meine, ich würde sagen, dass das die größten Spannungen entstehen eher oder entspringen von dem Kontrast zwischen den Auktionshäusern und den ganz großen Galerien, die natürlich auch sehr eng mit jeder Menge, also ganz, ganz großen und wichtigen Sammlern zusammenarbeiten. Und so ein Missverständnis in der Öffentlichkeit von dem, was wichtig ist, was sich aber dann nur an den Verkäufen aufhängt. Und ich muss Ihnen leider allen sagen, dass das, was manchmal für sehr viel Geld an Auktionshäusern verkauft, nicht unbedingt die allerbeste Kunst ist, die momentan gemacht wird. Das hat so eine völlig andere Dynamik. Also die Spannung dann, sagen wir mal, vielleicht in Los Angeles, wo es vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, aber wo es vielleicht sehr einflussreiche Sammler gibt, die dann eben...
Allerdings, ja. Die machen ihre eigenen Museen dann.
Ja, genau. Aber also Sammler, die sagen wir mal, sich für ein oder zwei oder auch mehr Künstler interessieren, die dann also vielleicht im Vorstand von dem Museum sehr stark aktiv sind, die natürlich dann auch ein Eigeninteresse daran haben, dass diese Künstler im Museum gezeigt werden. Das gibt natürlich große Spannungen dann mit den Kuratoren. Und wenn es dann Gegendruck gibt, dann gibt es da bestimmt ab und zu Funken. Aber wie gesagt, da muss natürlich dann der Rapport zwischen dem Direktor und den Trustees muss dann also dann wirklich gut sein. Und dann muss der Direktor dann im entsprechenden Fall den dann auch eingreifen können und sagen, also, leid, das passt jetzt nicht in unser Programm. Und dann verabschieden sich dann sicherlich auch der eine oder andere Trustee und sagt dann, naja, dann gebe ich mein Geld lieber einer anderen Institution. Somit gibt es dann ab und zu sicherlich Komplikationen. Also ich muss sagen, also Seattle ist völlig anders.
Das wollten wir wissen.
Aber wie gesagt, je größer natürlich die Institutionen, je größer und einflussreicher die Geldgeber und je komplizierter dann die einzelnen Personen, desto mehr tritt das vielleicht zutage.
Wir haben ja jetzt schon den Kunstmarkt und die großen Sammler angesprochen und es ist ja kein Geheimnis, dass der Kunstmarkt wächst und wächst und wächst und die angebliche Blase einfach nie platzt. Wie beeinflusst das deine Arbeit als Kuratorin oder die Arbeit von Kuratoren überhaupt? Macht es das die Sammlungstätigkeit, die Akquisition schwieriger? Macht es das schwieriger, Ausstellungen, die man vielleicht machen würde, zusammen zu...
Ja, also es macht viele Sachen natürlich schon komplizierter. Eine Sache, die viele Leute vielleicht nicht wissen, ist die, dass wenn ein Museum noch nicht mal die Türen öffnet und keine Ausstellung macht, also sagen wir mal von 2019 auf 2020, wenn jetzt 10 Auktionshäuser, sagen wir mal 5 Künstler, die in unserer Sammlung vertreten sind, auf einmal für Gott, was weiß ich, 60 oder 80 Millionen eine einzelne Arbeit verkaufen, wirkt sich das natürlich enorm auf die Versicherungssummen aus, die Versicherungsprämien, die Museen zahlen müssen. Das heißt, unser Etat geht ständig hoch, und da haben wir aber noch nicht eine Ausstellung gemacht oder ein einzelnes pädagogisches Programm oder sonst irgendwas anderes. Ich meine, das ist so eine Sache, die wirklich ganz krass ist für die ganzen Museen und ich glaube, vielleicht etwas weniger bekannt. Ich meine, die Verschmelzung von und die Art und Weise, wie der Markt natürlich in alles verflochten ist, hat Vor- und Nachteile. Als Kurator arbeitet man natürlich auch sehr eng mit Galerien zusammen. Die Galerien wissen genau, wer welche Arbeit hat. Wenn ich dann nach irgendwas suche, können die mir dann natürlich immer helfen und sagen, okay, hier oder da oder anderswo. Wenn es jetzt junge Leute gibt und die hören über die Nachrichten einfach nur von solchen Extremfällen, sage ich mal, irgendwelche Arbeiten, die für weiß Gott wie viel Millionen an einem Auktionshaus ersteigert werden, dann vergessen viele Leute, dass es sagenhafte Kunst gibt, die man für wirklich nur ein paar tausend Dollar oder Euro kaufen kann. Und das wird die Kunst der Zukunft sein, die vielleicht später mal einen viel höheren finanziellen Wert haben kann. Aber was viel wichtiger ist, das sind dann eben die Arbeiten der Zukunft, die einen ganz wichtigen kulturellen Wert haben werden. Von so her ist es einfach so, obwohl die zwei Sphären mehr und mehr auseinanderklaffen, ist es immer noch so, dass die spannende Arbeit wirklich am Anfang ist. Also wenn die Künstler ja gerade erst anfangen und sehr häufig ist es auch wirklich so, es gibt ja so viele Künstler, die völlig übersehen sind und phänomenale Arbeit leisten.
Ist es für dich auch ein Ansatz, dann eher dahin zu gehen, wenn du über Ausstellungen nachdenkst?
Absolut. Ja, also in der zeitgenössischen Kunst ist es natürlich so, ich stelle mir immer die Frage und meine Kollegen denken das sicherlich ganz ähnlich, was sind die Fragestellungen, wer sind die Künstler, die jetzt in diesem Moment gezeigt werden müssen? Also ob das soziale oder politische Sachen sind oder ob es bestimmte ästhetische Ideen gibt, die also jetzt ganz wichtig sind. Also das ist dann auch so eine Sache, manchmal tritt das so ein bisschen in Vergessenheit, aber in unserem digitalen Zeitalter, wo wir alle nur an irgendeinem Bildschirm hängen, ist es mehr und mehr so, auf einmal gibt es wieder ein riesengroßes Interesse an Künstlern, die wirklich ganz taktil arbeiten. Also egal, ob das jetzt in der Malerei ist oder ob die Leute Keramik benutzen oder Installationen. Aber das ist sehr interessant zu sehen, wie auf einmal so eine bestimmte Materialität und bestimmte ästhetische Formen und Formulierungen eine ganz neue Wertigkeit haben. Und die wir dann auch ganz neu verstehen, sowohl historisch als auch Sachen, die jetzt ganz neu gemacht werden.
Aber wir reden natürlich, und das macht deine Arbeit nicht leichter, wir reden von einer Situation global, wo wir wahrscheinlich Hunderttausende von Künstlern haben, die aktiv sind und die durchaus wert sind, dass man sie mal kurz anschaut oder vielleicht auch länger. Und dann in der Funktion, die ja ein Kurator auch irgendwie innehat, als Katalysator eines Verständlichmachens, als Katalysator von Verdichtungen, von Pointierungen eine Rolle spielt. Nun gibt es in diesem ganzen, in dieser Struktursituation, einen Teil haben wir ja schon erwähnt, also der Kunstmarkt und dann die Auktionshäuser sind ein Teil der ganzen, des Puzzles. Galerien hast du mal irgendwann so ganz am Rand erwähnt. Mir selber ist mal vor vielen Jahren was ganz Interessantes über den Weg gelaufen in der Beschäftigung mit dem amerikanischen Markt. Und zwar in den frühen 90er Jahren, als der damals schon sehr erfolgreiche Kölner Galerist Michael Werner, der unter anderem also eine ganze Liste von berühmten, heute noch berühmteren, oft aus der DDR stammenden Künstlern wie Immendorf und Lüpertz und Penck, also Lüpertz glaube ich nicht aus der DDR, aber Penck und Polke vertreten hat. Und als der dann mit einer kleinen Galerie an der Upper East Side oder ja, in Manhattan auftauchte und ich ihn interviewt habe, hat er mir erklärt, dass es ihm nicht darum ging, in seiner Rolle als Galerist nun jetzt wahnsinnig viel Theater zu machen und Ausstellungen zu organisieren, sondern er hatte die Strategie entwickelt, den Rang und den Namen und die Bedeutung dieser Künstler mit einer auf die Museen ausgerichteten Strategie anzupacken. Und ich habe da zum ersten Mal verstanden, dass es das auch gibt, dass Galeristen darüber nachdenken, wie bekomme ich meine Künstler in Museen und in die Sammlungen der Museen, weil das dann auch ein Teil dieses Destillationsprozesses ist. Wie oft hast du mit Galeristen zu tun, die ähnlich denken?
Ich habe ständig mit Galeristen zu tun, die genau so denken. Und ich meine, das ist der Vorteil. Galeristen möchten ihre Künstler und die Arbeiten der Künstler natürlich viel lieber an Museen verkaufen als an Privatsammler. Wobei ich dazu sagen muss, dass es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Sammler. Sie verkaufen natürlich auch sehr, sehr gern an Privatsammler, die einen sehr engen Bezug zu einem Museum haben, von dem sie wissen, dass vielleicht Teil der Sammlung schon ein Museum versprochen sind. Denn eine Sache, wo die Galerien inzwischen riesengroße Probleme haben, ist, wenn die Kunst zum Spekulationsobjekt wird, und das ist wirklich das Phänomen, das wirklich so seit den 90er Jahren, also so ständig am Wachsen ist, wenn die Leute, Künstler X einkaufen und was weiß ich, 20.000 für eine Arbeit zahlen und in ein oder zwei Jahren die gleiche Arbeit für 200.000 wieder weiterverkaufen möchten im Auktionsmarkt, ist es für die Galerien ein riesengroßes Problem. Allein auch deshalb, weil inzwischen die Auktionshäuser oder viele der Auktionshäuser sich ganz stark auch auf zeitgenössische Kunst konzentrieren und schon viel größere Preissteigerungen anvisieren können. Aber das ist nicht gut für einen Künstler, wenn mit den Arbeiten ständig nur spekuliert wird. Das Wichtige für die Künstler ist natürlich, dass sie wissen, dass ihre Arbeiten in Museen nicht nur gesammelt werden, ausgestellt werden, dass über die Arbeiten nachgedacht wird.
In New York hat man ja jetzt das Phänomen, und das sprichst du ja gerade an, dass viele dieser Galerien in diesem mittleren Segment wegsterben und dass die großen Galerien gar nicht mehr für den Verkauf ausstellen, sondern fürs Prestige und damit eigentlich den Museen Konkurrenz machen. Ist das in Seattle ähnlich oder ist das ein New Yorker Phänomen?
Das ist eher ein New Yorker Phänomen. Ich meine, die Galerieszene hier in Seattle ist sehr bescheiden, einfach oder leider aufgrund dessen, dass die wichtigen Sammler, die reisen alle, die gehen zu den großen Galerien oder zu den Auktionshäusern und kaufen eben dort direkt ein. Das ist so ein bisschen anders. Aber ich muss auch sagen, da sind alle mit beteiligt. Da tragen auch die Künstler mit Schuld daran. Denn es gibt fantastische, ganz kleine Galerien, die Künstler und ihre Karrieren, sagen wir mal, am Anfang betreuen, aber die haben eben nicht das Netzwerk oder es dauert eben eine große Zeit, bis die dann so ein Kontaktnetzwerk entwickeln, wo sie also natürlich jede Ausstellung verkaufen. Viele Künstler möchten heute ja schon im Vorfeld wissen, von wem ihre Ausstellung besprochen wird, was die Galerie alles für sie machen kann. Und was dann eben sehr häufig passiert ist, so eine kleine Ausstellung wird dann für einen Künstler zum Sprungbrett, zu einer mittelgroßen Galerie zu gehen. Und das größere Problem ist dann, diese mittleren Galerien, die du gerade ansprichst, die sehr viel Geld und Zeit in Künstler investieren. Innerhalb von ein paar Jahren, wenn dann auf einmal Gagosian oder was weiß ich, Pace oder irgendwelche von den ganz großen Galerien anklopfen, ist es natürlich sehr attraktiv für einen Künstler dann zu sagen, Mensch, ich kann ja zu einer ganz großen Galerie gehen, die können meine Arbeiten noch viel besser unterbringen und da habe ich das Potenzial, noch sehr viel mehr Geld zu verdienen. Also da sind alle mit dran beteiligt. Und dann gibt es so ein paar Ausnahmen, Künstler, die ich sehr schätze, die dann bei Galerien bleiben, mit denen sie seit, sag mal, 10 oder 20 Jahren zusammenarbeiten. Und ich muss wirklich sagen, das ist so eine Integrität, die kann ich wirklich sehr schätzen.
Wie viel deiner Arbeit besteht da drin, Studio-Visits zu machen und durch Galerien zu gehen?
Mache ich ständig, natürlich. Die Frage ist natürlich immer mit dem, was so tagtäglich am Museum passiert, wie viel Zeit man sich nehmen kann. Aber jedes Mal, wenn ich reise, mache ich Atelierbesuche, baue ich das ein, egal in welcher Stadt ich bin. Und natürlich auch lokal. Also hier vor Ort möchte ich wissen, woran die Künstler arbeiten. Und ich nehme jeden Monat Zeit, um Atelierbesuche zu machen.
Ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt zurückkommen, den wir nicht so gut gestreift haben. Und möglicherweise lässt sich das auch gar nicht so einfach bündeln. Aber ich erinnere mich an eine Zeit, wo das Gefühl in Europa entstand, in Amerika selbst wird sehr stark und sehr relevante Kunst gemacht. Es braucht allerdings Transmissionsriemen, um auch also in Amerika selber und dann auch in Europa das wirklich gut rüberzubringen. Und da haben halt so Leute wie Leo Castelli zum Beispiel in New York zu einer bestimmten Zeit und Frau Solomon und andere haben sehr viel dafür getan, dass diese ortsansässige Kunst rausgekommen ist. Es hat dann später, weil sich vieles weiterentwickelt hat, immer wieder neue Formate gegeben, also zum Beispiel wie die Graffiti-Kunst entstanden ist und dann aber zum Beispiel nicht in den USA wirklich als Erfolg gefeiert wurde, sondern eben die Propheten mussten alle irgendwie in andere Länder ziehen. Der Stand der Dinge in den USA, wenn es um die Künstler selber geht, um das, was an Kunstschulen ausgebildet wird, was da herauskommt und wie das dann von Menschen wie dir mit sehr viel Aufmerksamkeit wahrgenommen wird. Haben wir eine gute, eine sehr fruchtbare Zeit für junge Künstler in Amerika oder sind wir in einer Zeit, in der man gar nicht viel bemerkenswert feststellen kann?
Nein, ich muss wirklich sagen, momentan ist eine sehr spannende Zeit für zeitgenössische Kunst hier in den USA und das hängt also zum Teil damit zusammen, also gerade mit den politischen Diskussionen, die wir im ganzen Land haben und die Art und Weise, wie dann die Künstler auf manche von diesen Fragen eingehen. Das ist natürlich nicht die einzige Herangehensweise, aber es damit bedingt wird momentan also es zum Teil sehr, sehr spannende also sehr spannende Arbeiten zutage. Ich bin eher momentan so, interessiert und auch manchmal ein bisschen erstaunt darüber, also wie die Kunstentwicklung gerade in Deutschland läuft. Denn entweder, also wenn man sich so, okay, Documenta ist zwar eine riesengroße internationale Ausstellung, aber wenn ich mir so auch manchmal die Ausstellung innerhalb von Deutschland anschaue, gerade von jüngeren Künstlern, da fällt auf, dass die Entwicklungen in so eine ganz andere Richtung gehen. Vielleicht einfach auch deshalb, weil eben andere Fragestellungen logischerweise in Deutschland und Europa wichtig sind als in den USA. Aber ich sehe auch gewisse konzeptionellen Tendenzen, die aus den 60er Jahren kommen, die also...
Also sowas wie Fluxus dann oder so?
Nee, ich denke eher so an, ja, Kritiken der Moderne, die aber sich langsam schon seit über 10 Jahren da weiter ausspinnen. Und da frage ich mich manchmal auch, ich meine, das sind sagenhaft ausgebildete junge Künstler und Künstlerinnen, aber ich frage mich manchmal auch, wie zukunftsträchtig manche von den Sachen sind, die einem manchmal schon wie Fußnoten vorkommen. Aber ich meine, die Kunst geht ständig in Wellen rauf und runter und das kann im nächsten Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Also ich bin immer gespannt.
USA im Moment siehst du wirklich als sehr kraftvolle, energische, energetische, das Milieu hier.
Ja, und ich meine, es ist, wie gesagt, das ist ja nicht nur New York, ich sehe auch hier vor Ort sehr interessante Sachen, die ich natürlich dann auch ab und zu im Museum vorstelle und in anderen Landeshallen. Ich finde auch, dass gerade in Lateinamerika unheimlich wichtige künstlerische Arbeiten entstehen und das ist eine Region, die mich auch ganz besonders interessiert.
Daran anschließend, siehst du viel Kunst und vielleicht kannst du auch konkrete Beispiele nennen, die sich wirklich in einer interessanten Art und Weise mit der Trump-Ära beschäftigen?
Naja, vielleicht nicht so direkt. Ich meine, das Problem oder die Frage ist eben immer, ich meine, Kunst muss Kunst sein, ich will nicht didaktisch sein, obwohl es gibt natürlich jede Menge junge Künstler, die so an der Schnittstelle von Aktivismus, politischen Aktivismus und Kunst arbeiten wollen. Ist nicht immer erfolgreich, leider. Ich meine, das gereicht natürlich oft zu wichtigen Diskussionen, gerade in der Presse und gibt Visibilität. Aber es ist nicht unbedingt die beste Kunst, die auf die Art und Weise entsteht. So, und jetzt habe ich deine Frage schon halb vergessen. Sag nochmal.
Ja, einfach, ob du uns da interessante Künstler oder interessante Kunst nennen kannst, die wir unbedingt beachten sollten.
Ja, das ist natürlich immer unmöglich, wenn man einen Kurator fragt, gib mir doch einfach mal ein paar Künstler, die wir anschauen sollen. Denn da ist dann immer so die Frage, wo anfangen und wo aufhören. Aber ich kann euch gerne eine lange Liste von Sachen schicken. Ich kann so ein paar Tendenzen aufzeigen, also zu Fragen der Repräsentation, also gerade also so Sachen, die dann in der Figuring History Ausstellung da stattfanden, die gehen nach wie vor weiter. Also wer hat Visibilität zum Beispiel? Was mir bei den letzten so großen internationalen Ausstellungen auffiel, in der Trump-Ära, die da so gerade angeschnitten wurde, hat eigentlich das Dokumentarische kaum mehr Gewicht. Denn was Wahrheit ist oder sein will, wird ja ständig dementiert oder diskutiert oder neu verbrämt oder anders dargestellt. Und mir fällt dann so ab und zu auf, dass Künstler, die mit dem Idee des Theaters arbeiten, zum Teil fantastische Sachen auf die Beine stellen. Also das heißt dann eben auch Künstler, die sehr also in unterschiedlichen Disziplinen arbeiten, mit Performance, mit Installationen, solche Sachen. Ich fand auch dieses Jahr auf der Biennale in Venedig, dass viele von den filmischen Beiträgen sehr viel Gewicht hatten. Also das sind so ein paar Sachen, auf die ich gerade achte.
Ja, ich weiß nicht, Jürgen, hast du noch was?
Manche Themenfelder sind ein bisschen sehr weit gesteckt, das haben wir ja heute auch so erlebt. Wir können gar nicht alles durchkauen, was wirklich wichtig sein kann. Aber ich glaube, wir konnten eine Art von Überblick geben, wenn es darum geht, rauszufiltern ganz kräftig die Hauptunterschiede, sagen wir mal, zwischen dem, was jemand, der in Deutschland lebt und Kunst mag und in Museen geht und was er hier erlebt, Hier wird ja vieles auch sehr viel besser vermarktet. Hier kommt ja vieles auch viel deutlicher und markanter an. Aber insgesamt, dass die Erlebniswelt Museum und der edukative Ansatz der Arbeit im Museum in Amerika, in Europa, gibt es da Kontraste, die man noch kurz erklären oder ansprechen sollte?
Es gibt natürlich schon große Kontraste, gerade in der Pädagogik. Und ich glaube, das hat natürlich mit dem Ausbildungsstand der Bevölkerung mehr oder weniger zu tun oder dem, den man dann so annimmt. Ich meine, hier in den USA werden eben sehr wenige junge Menschen schon im frühen Alter an die Kunst herangeführt. Und da hat dann die pädagogische Abteilung, also gerade hier in den USA, nimmt ihre Arbeit natürlich sehr ernst, macht auch sehr viel und gezielte Programme für, gerade in, sagen wir mal, für Bevölkerungsteile, die vielleicht sonst weniger Zugang zur Kunst haben, versucht natürlich, die dann auch zu fördern durch Programme, durch freien Eintritt und lauter solche Sachen. Also die sind sehr gezielt. Also mir fällt auch immer auf in Deutschland, man kann durch ein ganzes Museum gehen und muss nicht unbedingt alle 5 Minuten über irgendwelche Texte stolpern. Ich finde das auch sehr angenehm ab und zu. Aber das wäre in den USA eher ungewöhnlich. Vielleicht an einem Privatmuseum, aber in öffentlichen Museen steht dann doch eher im Vordergrund, dass man nicht einfach annehmen kann, dass alle so mit in großen Zügen mit der Geschichte der Kunstentwicklung bekannt sind. Und deswegen ist eben der Anspruch da, das auf unterschiedliche Art und Weise lebendig werden zu lassen und den Leuten mehr Zutritt und Ideen zu geben.
Wenn es um die Nutzung zum Beispiel geht, also die digitale Auswertung, das zur Verfügung stellen von Materialien online zum Beispiel, würde ich mal tippen, aber bitte korrigier mich.
Kurz vor Schluss macht er nochmal so ein Fass auf.
Nee, das macht sie jetzt mit 2 Sätzen. Pass auf, das kann sie. In Deutschland würde ich mal denken, ist man eher noch ein bisschen auf der Bremse und möchte gar nicht so viel rauslassen. Und in Amerika betrachtet man das eher als eine wichtige Teilaufgabe der eigenen Arbeit, korrekt?
Ja, und Sebastian hat recht, es ist wirklich ein riesengroßes Gebiet, denn es hat sehr viel mit den Copyright-Fragen zu tun. Es ist auch sehr komplex. Also bei einem lebenden Künstler, es gibt so große, ich sag mal, Umschlagplätze, die dann also für die Copyrights einzelner Künstler zuständig sind, so Vaga oder verschiedene anderen. Und es hat eben dann damit zu tun, je nachdem, was dann dafür Restriktionen angegeben sind, können die Sachen oder ist es eben auch mit sehr großen Kosten verbunden. Und gerade was online angeht, also wir versuchen natürlich so viel wie möglich ins Internet gerade unsere Website zu stellen, aber auch das ganze Feld der Online-Publishing ist kompliziert und zwar einfach deshalb, weil wenn man das Copyright am Anfang einkauft, also ich kann einen Katalog machen, ich bezahle das einmal und der Katalog existiert, bis er auseinanderfällt irgendwann. Aber wenn man das Gleiche dann online machen möchte, dann läuft also das Copyright nach ein paar Jahren aus. Also das kann ich endlos im Internet stehen. Und es sind natürlich dann auch so Limitationen. Und auch wenn ein Museum eine Arbeit besitzt, heißt das nicht, dass wir unbedingt in der Lage sind, also das immer ins Internet zu stellen. Das hängt dann wiederum mit dem Copyright zusammen. Wir versuchen natürlich immer, das Copyright zu bekommen. Aber deswegen ist es kompliziert.
Akzeptiert. Nein, ich will ja auch gar nicht wirklich, dass es dann Verständnisprobleme gibt. Also das war schon sehr gut.
Aber es stimmt, also mir fällt das auch immer wieder auf, ich möchte auch immer gern sehen, ich meine, ich schaue mir dann große Museen an und überlege mir, ich würde schon gern wissen, was die von dem Künstler in ihrer Sammlung haben. Und ich habe die ja zum Teil auch schon gesehen, wenn ich jetzt in Düsseldorf war oder in Köln. Und da steht eben nichts im Internet. Ich kann deren Sammlung nicht suchen. Ich finde es auch immer manchmal etwas frustrierend, denn auf die Art und Weise macht das meine eigene Recherche eben auch schwerer.
Also drehen wir das jetzt um. Wir haben jetzt über das Seattle Art Museum gesprochen. Sebastian hat das ja zum Einstieg auch thematisiert. Er hat selber sich ein bisschen da schlau gemacht. Ist das ein guter Weg, um euch zu finden, mal abgesehen davon, dass ihr Tausende von Kilometern weit weg seid? Ist das ein guter Einstieg? um euch und eure Arbeit und besonders deine Arbeit in irgendeiner Weise mal zu erfassen und ein Gefühl dafür zu bekommen.
Also auf alle Fälle ein guter Ansatz, aber ich möchte natürlich alle einladen hierher nach Seattle, denn die Kunst muss man immer, ja, die muss man persönlich sehen, und das Internet ist einfach immer nur so eine kleine Krücke, denn die Arbeiten kann man einfach nur im Raum verstehen, und vor allen Dingen das, was wirklich echt die kuratorische Arbeit ausmacht, hängt eben auch damit zusammen, wie die Sachen dann präsentiert sind. Aber um einen Einblick zu bekommen von dem, was programmmäßig am Museum läuft und welche Ausstellungen in der Vergangenheit oder jetzt gerade oder in Zukunft stattfinden, ist das Internet natürlich ein guter Anfangspunkt.
Dann komme ich beim nächsten Mal bei euch vorbei. Letzten Mal war ich bei den Symphonikern, und ich habe jetzt den Namen vergessen von diesem Typen, der irgendwie mit Licht und Farbe da arbeitet, dieses eine Museum. Hilf mir bitte, das in der Nähe von der Nadel, das Museum.
Ach, Dale Chihuly, mit Glas, ja.
Ja, genau. Gut, also dann, ihr seid dran.
Aber das will ich sehr hoffen. Hoffentlich bald. Würde mich freuen.
Ja.
Also danke, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es, also bitte noch ein bisschen schneiden aus Auswerten. Vor allen Dingen die Sache mit Gerhard Richter wurde dann doch sehr, sehr lange. Also ihr könnt das bitte gerne kürzen.
Okay, jetzt hast du erstmal nicht Herr Richter gesagt.
Ah ja, Gerhard Richter. Ja, es ist schon sehr interessant, denn er besteht darauf. Herr Richter, das war sehr kompliziert, denn Robert Stowe, der Kurator, der ja nun mit ihm Englisch gesprochen hat, das war dann immer Gerhard. Aber wenn ich ihn ansprach, war das immer Herr Richter, und er hat da immer, er besteht da sehr drauf, er ist das sehr korrekt.
Okay. Katharina, wir bestehen, wir duzen uns.
Wir duzen uns, danke.
Wir sind casual, ne?
Das finde ich nett.
Sebastian, dein Abschied, was sagst du zum Ende, Sebastian?
Ja, vielen, vielen Dank und schön, dich auf diese Weise mal wieder ausführlich zu hören.
Gleichfalls. Und dann sage ich vielleicht demnächst in New York oder anderswo und hoffentlich auch hier in Seattle. Ich komme mindestens zweimal im Jahr nach New York. Ich melde mich. Tschüss.